Und ich lese jetzt den Bibeltext für die Predigt. Der steht in Psalm 86, die Verse 8 bis 15. Keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir, Herr. Und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. Alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und sich vor dir niederwerfen, Herr. Deinem Namen werden sie Ehre erweisen, denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein. Weise mir deinen Weg, Herr. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Ich will dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen danken. Deinen Namen möchte ich ehren für alle Zeit. Denn du hast mir deine Gnade so reich erwiesen und mein Leben den Tiefen des Totenreiches entrissen. Gottvermessene Menschen treten mir als Feinde entgegen. Eine Rotte gewalttätiger Leute trachtet mir nach dem Leben. Du bist ihnen völlig gleichgültig. Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue.
Ja, in 3 Wochen ist schon Ostern. Geht schnell. Dieses Jahr auch irgendwie wieder. Und ja, wir schauen uns diese ganz grundlegenden Aussagen des christlichen Glaubens an. Und ihr fragt euch vielleicht, wieso sollte ich das denn jetzt machen? Anna hat schon ein paar Fragen in den Raum gestellt. Ist das so selbstverständlich, was da drin steht? Kann man das wirklich so glauben? Und letztlich ist es die Frage an jeden von euch persönlich. Worauf gründet sich dein Glaube, egal was du glaubst? Also wo ist sozusagen diese tiefe Überzeugung, gesagt, das ist der Kern, deshalb glaube ich das, was ich glaube. Ob das jetzt eben das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus ist oder vielleicht was ganz anderes. Und die Kirche hat so eine Tradition, also Traditionen sind ja manchmal hilfreich, manchmal nicht so, aber eine Tradition, die sich über die Jahrhunderte, fast Jahrtausende bewährt hat, ist Bekenntnisse zu formulieren oder Katechismen, sagen eine, um die Grundlagen, die Inhalte des Glaubens festzuhalten, zu kondensieren und sich zu merken, zu lernen. Und ihr fragt euch vielleicht, oh, das ist ja trocken, was soll das denn, warum soll man das denn machen? Und die Antwort ist ganz einfach, was ihr denkt, ist wichtig. Wie ihr denkt, ist wichtig. Also es lernt ihr wahrscheinlich in jeder guten Ausbildung, in jeder Therapie. Eure Gedankenwelt ist sehr, sehr wichtig. Und wenn es Gott gibt, ja, wenn Gott wirklich das Zentrum des Universums ist und herrlich und wunderbar, wenn Gott Gott ist, dann ist es einfach sehr, sehr wichtig, wie ihr über ihn denkt. Und das zu reflektieren und das zu überlegen, wirklich sagen, wer ist denn dieser Gott? Wie ist er? Also euer Denken ist wichtig und es kommt dazu, dass wir in einer Zeit leben, wo wir mit Informationen geflutet werden, mit Einflüssen, mit Gedanken, mit Prägung, wie alles ist, was der Mensch ist, wie die Gesellschaft zu sein hat, wer Gott ist oder nicht ist, wie die Welt funktioniert. Wir werden bombardiert mit Informationen, mit Einflüssen, mit Geschichten, mit Narrativen. Und die Frage ist schon auch durch die Jahrhunderte, aber auch heute, wie können wir uns wirklich, sag ich mal, unser Denken ausrichten auf das, was Gott über sich sagt, wer er wirklich ist, wie können wir das festhalten? Und wie man so ein Glaubensbekenntnis oder so einen Katechismus auch sehen kann, ist eigentlich wie eine Struktur. Und einige mögen Struktur, andere nicht, aber ich glaube, wir brauchen es alle. Das sehen wir an unserem Körper. Wir haben ein Skelett. Ja? Und es ist wie eine Struktur, dass wir leben können, dass wir uns bewegen können. Also ich könnte nichts machen ohne dieses Skelett. Daran ist alles aufgehängt. Ja? Und es ist eben auch wichtig dafür, wie wir denken, wie wir Gott denken, dass wir dafür Dinge haben, wo wir das sozusagen zusammenfassen können, dass wir es lernen können. Ein anderes Beispiel ist, wenn ihr Musik liebt und sagt, Musik ist sowas Schönes, also je nachdem, welchen Stil ihr so mögt, das berührt mich, das ist eine Schönheit drin, das ist einfach was ich total genieße, meinetwegen auch eine gute Sinfonie, dann ist das so, weil die Strukturen von Rhythmen, Harmonie, Melodie genutzt werden. Aber letztlich, wenn auch egal wie viel Variation da drin steckt, egal wie viel Verspieltes da in der Musik drin ist. Dahinter werdet ihr immer erkennen, da ist eine Struktur, weshalb das so schön ist. Also Harmonielehre, Rhythmuslehre, Melodien. Also das hat einen Grund, warum das so ist. Und wenn ihr jetzt an Glaubensbekenntnis oder an so einen Katechismus denkt und sagt, ich weiß nicht, dann könnt ihr euch das auch so vorstellen wie so ein Bild. Das hat mir geholfen, das Positive zu sehen und nicht nur so als irgendwas Trockenes. Und zwar ist das wie so ein Lagerfeuer. Also müssen wir jetzt die Pfadfinder hier fragen, ich weiß nicht, ob noch welche da sind. Ist wahrscheinlich mit runtergegangen. Barbara habe ich gerade gesehen, unsere Stammesleiterin, ja, Rudelführerin. Und wie man so ein Lagerfeuer aufschichtet mit dem Holz, dass es gut brennt. Und wenn ihr so eine Wahrheiten habt über Gott, Aussagen über Gott, ist es so, wie das Holz aufzuschichten. Also ihr nehmt einen Holzscheit nach dem anderen, schichtet es auf. Aber was es natürlich braucht, damit das Lagerfeuer brennt, ist der Funken, ja, das Feuer. Und so ein bisschen ist das mit diesen Glaubensbekenntnissen. Also ihr habt diese Wahrheiten, aber natürlich, die Wahrheiten an sich zu kennen, ist noch keine Begegnung mit Gott. Ist noch kein Feuer, was wärmt, was den Sinn erfüllt letztlich vom Feuer. Und so haben wir das mit diesen Aussagen. Also wir haben Wahrheit und ich glaube, das ist sehr wichtig, was wir denken. Aber sie sind noch nicht an sich das Ziel, dass wir diese Wahrheit wissen und kennen, sondern es geht immer um, ja, dass der Funke überspringt, dass es zu einer Begegnung mit diesem Gott kommt. Aber die Grundlage sind die Holzscheite. Die Grundlage ist, dass da wirklich Wahrheit ist. Sonst, über wen reden wir eigentlich? Über was reden wir eigentlich? Kann es Gott überhaupt geben? Und so weiter. Und genau, heute fangen wir eben an mit dieser ersten Aussage aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Anna hat es gesagt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dazu schauen wir uns ein bisschen näher den Psalm 86 an und auch andere Bibelstellen im Verhältnis dazu. Und dafür möchte ich jetzt nochmal beten. Ja, Gott, du bist größer, als wir uns das vorstellen können. Sonst wärst du nicht Gott, du sprengst auch unser Denken, aber du hast auch was von dir gezeigt, dass wir über dich nachdenken können und dass wir Wahrheiten über dich sagen können. Und ich bitte dich einfach, dass du uns dabei hilfst, herauszufinden, was das für uns persönlich bedeutet. Wenn wir uns mit diesem Glaubensbekenntnis in den nächsten Wochen beschäftigen und auch heute, dass du was von dir zeigst, dass es nicht nur Holz aufschichten ist, so, sondern ja, dass der Funke überspringt und du wirklich uns begegnest durch diese Worte in diesem uralten christlichen Bekenntnis. Amen. Also wie gesagt, Struktur ist wichtig für mich besonders als jemand, der schnell assoziiert und irgendwo anders landet. Deswegen gebe ich mir immer diese Struktur mit 3 Punkten, damit es nicht zu viel wird. Und ich habe jetzt einfach mal diese Aussagen in dem Bekenntnis aufgegriffen. Gott ist ein Schöpfer. Gott ist einzigartig. Es weicht ein bisschen ab von dem Bekenntnis, aber vielleicht merkt ihr das, warum ich das gemacht habe. Und drittens, Gott ist Vater. Also dieser erste Gedanke, Gott ist Schöpfer. In unserem Text heute, da betete König David, der vor circa 3000 Jahren, keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir, Herr, und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. Alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und sich vor dir niederwerfen. Herr, deinem Namen werden sie Ehre erweisen, denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein. Und es ist so, dass in dem Psalm seht ihr sehr viel, auch hier in diesem Psalm, dass darauf verwiesen wird, dass Gott alles geschaffen hat. Alle Völker. Ja, Gott ist nicht nur irgendwie der Gott Israels, so ein regionaler Bundesgott, so ein Vertrag mit Israel, sondern es ist von Anfang an der Bibel klar, dass Gott sich zeigt in der ganzen Welt. Er will alle Völker sozusagen, die er auch geschaffen hat, will er begegnen. Und in dieser Vielfalt, wenn ihr euch mal die ganzen verschiedenen Gruppen, Volksgruppen anschaut, kann man letztlich auch was von Gott selbst erkennen. Also von seiner Größe, von seiner Kreativität, was alles so in ihm ist. Wenn ihr euch mal um euch schaut in der Stadt wie Hamburg, diese ganze Vielfalt von Menschen, letztlich das ist was, das kommt von Gott. Das hat er geschaffen. Und damit zeigt er was von sich. Und es kommt letztlich aus diesem ersten Satz der Bibel, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das ist einfach mal so ein, ja, der erste Satz, da kann man sich schon mal richtig dran reiben, oder? Ich werde mit euch heute nicht über Theorien reden, wie man das mit Wissenschaft vereinen kann oder nicht. Oder das machen wir heute nicht. Aber es ist ein Satz, der wirklich provoziert. Also sagen, alles, alle Völker, jeder einzelne Mensch, Ozeane, der Himalaya, das ist nicht einfach nur alles so zufällig da, sondern es ist Gottes Idee, es ist Gottes Schöpfung. Es zeigt seine Größe, seine Macht, seine Herrlichkeit und letztlich zu sagen, ich stehe hier und atme und rede wegen Gott, weil Gott, also weil er mir seinen Atem eingehaucht hat und jeder von uns ist deshalb da. Und wenn ihr euch diese höchsten Berge wie den Himalaya anschaut, dann kriegt ihr vielleicht so einen kleinen Eindruck, so eine kleine Idee, wie viel Macht Gott haben muss. Oder wenn ihr die Ozeane euch anschaut, ja, wir haben wahrscheinlich 95% des Meeres noch nicht mal erforscht. Also was da alles für ein Leben drin ist, was da los ist. Also dass Gott, das sozusagen sein, das ist sein Planschbecken. Ja. Gott hat das alles im Blick, hat das alles erschaffen und es weist nur noch darauf hin, dass er noch viel größer und mächtiger ist. Oder ein Blitz, der 20.000 Ampere einfach mal so Energie entlädt. Das ist nur so ein Mini-Funken von Gottes Macht. Die Erde habe ich jetzt in der S-Bahn gelesen, da sind mal diese Fakten, die niemand braucht. Erde wiegt 6.000 Trilliarden Tonnen. Trilliarden, 21 Nullen oder irgendwas. Aber die Erde ist nur ein Planet von wahrscheinlich 160 Milliarden in unserer Galaxie. Und das, also ich kann mir da nichts von vorstellen, und nicht mal die Erde, 6.000 Trilliarden Tonnen, geschweige denn 160 Milliarden Planeten, unsere Galaxie. Und dann geht es noch weiter. Wir versuchen ja, die Unendlichkeit des Universums zu berechnen, zu schätzen, und nach Schätzung gibt es 100 Milliarden Galaxien. Also 160 Milliarden Planeten in unserer Galaxie, 100 Milliarden Galaxien. Was? Und der Durchmesser von all diesen Galaxien wird geschätzt auf 93 Milliarden Lichtjahre. Ihr müsst nicht Star Trek gucken, um das alles zu verstehen, aber also mich überfordert das. Mein Kopf überfordert das alles und sprengt mein Denken. Und ich frage mich halt einfach immer nur, wenn ich diese Sachen höre, was muss das für ein Wesen sein? Für ein erhabenes, mächtiges, unfassbares Wesen, was hinter all dem steht, sofern du das glaubst. Ja? Aber was muss das für ein gewaltiger, unendlich großer Gott sein, der das alles erschaffen hat? Und so gibt es viele Kirchenlieder, die wir auch immer wieder singen. Eins habe ich mitgebracht, relativ modern ist es nicht mehr, 20 Jahre, 30 Jahre alt, weiß ich nicht. Wurde auf Deutsch übersetzt von Arne Kopfermann, ein Songschreiber aus Hamburg. Herr der ganzen Schöpfung, du spannst den Himmel weit. Dein Licht erfüllt das Universum, du regierst in Herrlichkeit. Deine Größe erfüllt das ganze All. Du bist heilig, heilig. Und klein vor dir ist selbst der Sternenzahl. Du bist heilig, heilig. Du beherrschst, heißt es, glaube ich, alle Welt. Du beherrschst alle Welt. Kleiner Fehler. Copy und Paste ist schon schwer. Aber ihr müsst euch mal auf der Zunge zergehen lassen, was ihr da singt, wenn ihr sowas singt. Super, Jordan. Intelligent. Also wenn man das mal überlegt, was man da eigentlich singt, das ist unfassbar. Es gibt einen Katechismus, der heißt New City Katechismus, der sagt es so, Gott ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Er ist ewig, unendlich und unwandelbar in seiner Macht und Vollkommenheit, Güte und Herrlichkeit, Weisheit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Nichts geschieht ohne ihn. Und ohne seinen Willen, boah, das ist eine Definition von Gott, kann man Gott definieren, aber man versucht es mit Worten zu beschreiben, wer ist Gott eigentlich? Und dann, nachdem Gott alles geschaffen hat, ganz am Anfang der Bibel, was sagt er? Es ist gut. Also wie wir es gerade mit Matteo gesagt haben, es ist gut. Zu segnen heißt einfach Gottes Bezeichnung als gut auszusprechen, zu segnen ist. Es ist gut. Gott hat sich das gut gedacht. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass wir eine Prägung haben durch die griechische Philosophie, die sehr stark die Kirchenväter geprägt hat, also dieser Neoplatonismus, Dualismus, und zwar sagt das, der Körper ist schlecht und die Seele ist gut. Ja, mein Körper ist nur so eine nervige, minderwertige Hülle für meine göttliche Seele. Also das ist griechisches Denken, das ist nicht christliches Denken, weil am Anfang schuf Gott und es war gut. Diese materielle Welt ist Gottes Schöpfung. Körper, Körperlichkeit, Sinnlichkeit, gut. Tanzen, gut. Ja, es ist nichts Schlechtes, weil es ist Gottes Schöpfung. Und ich glaube aber, dass uns dieses dualistische, griechische Denken nicht nur in der Kirche, sondern auch in westlichen Gesellschaften bis heute prägt, müssen wir ein bisschen drauf achten. Das ist aber überhaupt, hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel darüber sagt, wer der Mensch ist oder wer Gott ist. Und die Schöpfungsgeschichte ist letztlich ein Einspruch gegen diesen Dualismus. Und Paulus sagt das im Römerbrief, Kapitel 1, dabei ist doch das, was Menschen von Gott erkennen können, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind sie seine Werke, ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Also der spricht darüber, dass die Schöpfung so herrlich ist, so gut ist, dass sie ein Hinweis auf Gott selbst ist, dass man Gott darin erkennen kann. Oder Psalm 19 drückt das poetisch so aus, dass die Schöpfung von Gott erzählt, also sie redet, so sie ist personifiziert. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Also das ist das Erste, was wir sehen. Gott ist Schöpfer und das heißt, seine Schöpfung ist sein ganzer Stolz. Er ist wie ein Künstler, der sich freut und sagt, oh, das ist mir gut gelungen, guck mal, hier mein Meisterwerk. So wie Eltern ihr Kind zeigen und sagen, oh, guck mal, mein Sohn, meine Tochter, so schön, oder guck mal. So ist Gott froh über seine Schöpfung und jubelt über sie. Und so wichtig dieser erste Gedanke ist, der zweite gehört einfach dazu, wenn man die Bibel aufmacht und auch hier in dem Text wird das sichtbar, die Schöpfung ist nicht Gott. Die Schöpfung ist begrenzt, sie ist ein Gegenüber für Gott, aber nicht Gott. Da gibt es eine Trennung zwischen Gott und der Schöpfung und das ist Gottes Einzigartigkeit. Gott ist einzigartig. David betet in diesem Psalm 86, Versen 8, 10 und 11, keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir, Herr, und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast, denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein. Weise mir deinen Weg, Herr. Ich möchte in Treue zu dir leben, zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, so ganz schlicht, auf eine Sache, deinen Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Und vielleicht sagt der eine oder andere so, hä, das steht in der Bibel, kein anderer Gott. Die Bibel sagt doch, es gibt nur einen Gott. Ja, aber David weiß genau, im alten Vorderen Orient um ihn herum werden eine Menge Götter angebetet. Und darauf spielt das eben an, dass er weiß genau, das ist im Prinzip da ein Konkurrenzkampf zwischen den ganzen Göttern, die da angebetet werden. Und wir kennen bis heute mehrere von diesen Schöpfungserzählungen, Schöpfungsmythen und Glaubenssystemen aus dieser Zeit. Und diese Weltanschauungen, die da geherrscht haben, so im alten Vorderen Orient, haben eines gemeinsam. Und zwar, dass es vermischt wurde, dass die materielle Welt nicht ein Gegenüber war für Gott, sondern dass sie angebetet wurde. Materielle Dinge, die wurden personifiziert, so wie die Sonne oder der Mond. Ja? Und ihr kennt es vielleicht bei den Ägyptern, ist das Ra aus irgendwelchen Filmen, ja? Dieser Sonnengott Ra. Oder bei den Babyloniern war das Shamash, bei den Griechen Helios. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Gott des Wassers, des Weins und der Fruchtbarkeit und all dieser Dinge. Und in all diesen Glaubenssystemen haben Menschen Dinge angebetet in der materiellen Welt, in der Schöpfung und haben das vermischt. Und Glaube an diesen Gott, der der Schöpfer aller Dinge ist, steht dem gegenüber. Es bedeutet, Gott hat alles gut geschaffen, aber es ist eben nicht Gott selbst, sondern etwas, was von ihm kommt. Und diese deutliche Unterscheidung zwischen dem Schöpfer und dem Geschaffenen ist so ein Markenzeichen, auch in diesem Bekenntnis. Ich glaube an Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde. Himmel und Erde, was heißt das? Alles. Also da ist Gott, der Schöpfer, und da ist die Schöpfung. Klare Trennung. Und diese Trennung war revolutionär in dem historischen Kontext. Weil alle anderen haben irgendwas angebetet, was man sehen kann, was man anfassen kann, was man bauen kann, was man nachvollziehen kann, was einem irgendwas bringt. Ja? Und Paulus schreibt das, dass Menschen das von Anfang an gemacht haben, an den Brief in die Kirche in Rom. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass das erste von diesen 10 Geboten im Alten Testament dieses ist: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, weil das das Normale war. Für alle war normal, die haben alles Mögliche angebetet, Dinge angebetet. Und das war was sehr Besonderes zu sagen, nur Gott anzubeten. Deswegen war das das Erste dieser Gebote und das Wichtigste, an dem alle anderen hängen. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Was sollen wir jetzt heute, 2024, damit machen? Mit diesem nur Gott anbeten. Wahrscheinlich betet hier niemand die Sonne an, denke ich mal. Und auch wahrscheinlich niemand irgendwie so eine Holzstatue zu Hause. Vielleicht auch doch, gibt es auch in unserer Stadt. Aber ich lese euch ein Zitat vor, was es für mich sehr gut auf den Punkt bringt, was es mit uns zu tun hat. Und zwar von dem säkularen amerikanischen Autor David Foster Wallace. Der schreibt, etwas wie nicht anbeten gibt es nicht. Jeder betet an. Die einzige Wahl, die wir bekommen, ist, was wir anbeten. Und der unwiderstehliche Grund, vielleicht irgendeine Art von Gott oder spirituelle Sache anzubeten, ist, dass so ziemlich alles andere, was du anbetest, dich lebendig verschlingen wird. Wenn du Geld und Dinge anbetest, wenn sie das sind, woher du wahre Bedeutung im Leben holst, dann wirst du nie genug haben, nie das Gefühl haben, genug zu besitzen. Bete deinen Körper, Schönheit und sexuelle Abenteuer an und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn Zeit und Alter beginnen, dir das zu zeigen, wirst du 1 Million Tode sterben, bevor sie dich schließlich betrauern. Bete Macht an, du wirst letztlich schwach und ängstlich, du wirst dich letztlich schwach und ängstlich fühlen und du wirst immer mehr Macht über andere brauchen, um deine eigene Angst zu betäuben. Bete deinen Intellekt an, als klug angesehen zu werden. Du wirst dich am Ende dumm fühlen, ein Betrüger, immer am Rande davon entdeckt zu werden. Aber die hinterhältige Sache an diesen Formen der Anbetung ist, sie sind unbewusst. Sie sind Voreinstellungen. Sie sind die Art von Anbetung, in die du allmählich hineingerätst, Tag für Tag, und du mehr und mehr selektiv wirst, was du siehst und wie du den Wert bemisst, ohne dass du dir jemals voll bewusst bist, was du tust. Und das sagt er rein aus Beobachtung, nicht aus seinem Glauben heraus. Aber er bestätigt etwas, was die Bibel sagt: Alle sind Anbeter. Die Frage ist, was betest du an? Und oft merken wir das erst im Nachhinein, wenn wir von etwas so gefangen sind, das so haben müssen, dass es uns zerstört, dass wir Sklaven sind, dass wir irgendwas angebetet haben, was nicht Gott ist, Anerkennung, Macht. Also ihr habt es gehört, euren Status, irgendwas, Sicherheit. Ich muss Sicherheit haben. Und wie werden wir frei von all diesen falschen Göttern, die überall in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in der Menschheitsgeschichte so überall sichtbar sind? Wie werden wir frei? Wir beten den einzig wahren, lebendigen Gott an. Und wenn Gott diesen Platz in deinem Leben bekommt, dass er eure Anbetung bekommt, wenn er den Platz im Leben bekommt, der ihm zusteht, fällt alles andere an seinen Platz. Es ist dann einfach seine gute Schöpfung, mehr nicht. Es ist heilsam, es ist befreiend. Und so betet David auch in Vers 11, richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht begegnen, weil dann alles andere an seinen Platz kommt. Ja? Weise mir deinen Weg her. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Warum? Weil er so sklavisch gehorsam, also gehorsam ist ja eh ein schlimmes Wort, aber das steckt hier drin, weil er so ein Sklave von Gott ist und so unterdrückt. Nein, weil es Freiheit ist, weil alle anderen Götter ihn zu einem Sklaven machen, gefangen nehmen und zerstören werden, so wie es David Foster Wallace sagt. Und über Ehrfurcht könnten wir eine eigene Predigt machen, aber es ist Gott anerkennen als Gott. Und da können einem auch schon mal die Knie weich werden, wenn man sieht, wie gewaltig und großartig Gott ist. Aber das ist jetzt wichtig, wir werdet Gott nicht anbeten, einfach nur, weil er so mächtig und stark und gewaltig ist, sondern es muss euer Herz bewegen und er muss attraktiv in euch werden. Das heißt, ihr müsst sehen, dass er gut ist. Und das ist der dritte Gedanke, Gott ist Vater. Also Anbetung folgt aus einer tiefen Ehrfurcht vor Gott, aber keine Angst. Nicht, weil ihr denkt, Gott wird euch zerquetschen und er ist so mächtig, ich habe keine Chance, der wird mich kriegen, er wird mich erwischen. So. Es ist keine Panik, keine Angst, sondern Staunen, Ehrerbietung, Freude auch. Ja, wenn wir sagen, Christen sind Menschen, die Gott lieben. Ja? Wie kann man Gott lieben? Nicht wie einen Menschen. Gott kannst du nur lieben, wenn du auch Ehrfurcht vor ihm hast, weil er eben der einzige Gott ist. Alle anderen sind, Frank kann dich als Frank lieben, so als Bruder, ne, als Freund. Aber nicht Gott zu lieben, ist was ganz anderes. Wenn Gott Gott ist, dann gehört ihm meine Liebe als Paket mit dieser Ehrerbietung, mit der Ehrfurcht, die ihm gebührt, weil er Gott ist. Und das sehen wir schon im Alten Testament, dass das nicht so der strafende, der harte, der schlimme, böse Gott ist, sondern guckt, was David betet. Psalm 86, Vers 15. Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern du bist reich an Gnade und Treue. Und so wie David Gott schon beschreibt, so letztlich als einen strengen, aber guten, barmherzigen, freundlichen, gnädigen, treuen Vater, der einen nicht missbraucht, der seine Macht nicht missbraucht, nicht manipuliert, nicht unterdrückt, sondern wirklich gut ist und Ehrfurchtsgebieten und so eine Hoheit besitzt. So stellt Jesus letztlich Gott vor, als vollkommenen Vater. Als Vater, wie keiner von uns ihn erlebt hat, so irdische Väter. Oder vielleicht hast du genau das Gegenteil erlebt. Anne hat es gemeint, vielleicht ist das für dich ein ganz schlimmes Bild. Aber es ist im Prinzip, Jesus sagt, wenn wir beten, betet so, unser Vater im Himmel. Also es ist der einzigartige Vater, der himmlische Vater. Und Jesus zeigt uns, wie der Vater ist. Wollt ihr wissen, wie Gott ist? Guckt euch Jesus an. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn ihr wissen wollt, was Gott für ein Vater ist, guckt euch an, wie Jesus mit Menschen umgeht, wie er mit Schwachen umgeht, wie er Gott zeigt in allem. Kolosser 1 schreibt Paulus nochmal ganz ähnlich, wie Jesus uns Gott zeigt. Der Sohn Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Wenn ihr sehen wollt, wie gut Gott ist, guckt euch das Leben von Jesus an. Und wir sehen in Jesus diese Schönheit, ja, das Gutsein des Schöpfers. In seiner Menschwerdung, Jesus wurde klein, schwach, sehen wir, wie demütig und sanftmütig Gott als Vater ist. Der wird klein, er kommt runter zu uns. In seinen Wundern, wir haben uns das in den letzten Wochen im Lukas-Evangelium angeguckt, sehen wir seine Macht wiederherzustellen, zu heilen. Die Schöpfung wieder neu zu machen, diese materielle Welt zu heilen. Oder eben in seinem Umgang mit den Schwachen sehen wir diese, ja, mehr als Empathie, es ist Barmherzigkeit, es ist dem zu begegnen, der Not zu begegnen. Und in seinen Worten und Lehren sehen wir Gottes Weisheit. Also wie das immer wieder uns zum Weiterdenken bringt. Wie Jesus lehrt, was er erzählt. Die Gleichnisse, es hört nicht auf, das Lernen, oder? Weil es ist Gottes Weisheit, die da drin in ihm ist, die er lehrt. Und in seinem Tod und am Kreuz sehen wir seine Hingabe, seine hingebungsvolle Liebe und seine Vergebung, seine Gnade. Und in seiner Auferstehung seine Hoheit, seine Königswürde. Und wir sehen eben die Herrlichkeit von Gott, diese Schönheit, nicht nur, wenn er sagt, guck mal, was ich alles geschaffen habe, gut, sondern letztlich, wenn wir die Bibel durchlesen, sehen wir es auch, indem er sagt, siehe, ich mache alles wieder gut. Es ist zerbrochen, es ist gefallen, aber das ist meine Schöpfung und ich lasse das so nicht. Ich bin Gott und ich werde meine Schöpfung heilen. Und das so wichtig ist ihm diese materielle Welt, dem Schöpfer. Er ist der Neuschöpfer. Und dann lesen wir die Bibel bis zum Ende und dann sehen wir in Offenbarung, wie da steht, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also Gott schuf Himmel und Erde, alles. Und Gott schafft alles neu. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Darauf weisen die ganzen Wunder von Jesus, dass alles in Ordnung kommt. Seine Auferstehung weist darauf hin. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Ein Volk aus vielen Völkern, hat David schon gesehen. Gott hat alle Völker geschaffen, sie sind alle da. Und es wird so sein, mit allen Menschen aus allen Hintergründen. Ja? Und Gott wird in der Mitte wohnen. Und das ist das Ziel. Also wenn du an diesen Gott glaubst, der Himmel und Erde gemacht hat, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, darauf steuert alles hin. Das ist das Besondere an der Bibel. Es ist nicht der ewige Kreislauf von Zerfall und Wiederauferstehung und Zerfall und Wiederauferstehung. Es hat einen Anfang, es hat die Schöpfung und es hat ein Ziel, die Neuschöpfung. Alles wird zurechtgerückt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wenn du das mit Überzeugung sagst, lass das nicht nur ein Bekenntnis sein, das ist Anbetung. Ja? Das ist dein ganzes Leben Gott hinlegen und sagen, du bist mein Gott. Und jetzt mach mit mir, was du möchtest. Ich lege dir alles dahin, wer ich bin, was ich tue. Alle meine Lebensbereiche stelle ich unter deine gute Fürsorge, weil du der Schöpfer bist, weil du der Herr von allen bist. Und dann wirst du merken, wie du frei wirst von diesen falschen Göttern, die dich im Griff haben, die dich unterdrücken, weil er ist der Einzige, der wirklich würdig ist. Er ist herrlich. Er ist Gott, sonst nichts. Und dann wirst du auch mit der Schöpfung so umgehen, dass du weißt, sie ist dir von Gott anvertraut. Dein Körper, diese materielle Welt, du wirst sie hegen und pflegen, weil du weißt, das ist Gottes Welt, das ist nicht mein Eigentum. Ja? Und du wirst sie so behandeln, weil sie ein Hinweis ist, immer auf Gott selbst, auf seine Größe, auf seine Herrlichkeit. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Da steckt so viel drin. Noch viel, viel mehr, als was ich gesagt habe. Aber es ist ein sehr gutes Kondensat, um das hineinzuarbeiten, in uns hinein, in unser Leben hinein, aber auch in diese Kirche, weil das verbindet uns. Das verbindet uns zu einer Kirche, das zu glauben. Ich möchte jetzt noch mal beten. Herr Gott, du bist einzigartig, du bist Gott allein, so wie David betet. Niemand anders, keine anderen Sache in dieser Welt, keine Person, kein System ist würdig, diesen Platz zu bekommen, den du einnehmen sollst. Zentrum der Welt, Zentrum unseres Lebens, Zentrum dieser Kirche, Zentrum dieser Stadt. Ja, du bist allein würdig, angebetet zu werden, Gott. Und du hast uns deine Schöpfung anvertraut, du hast uns Körper anvertraut, damit wir damit gut umgehen. Du hast alles wunderbar geschaffen als ein Hinweis auf dich. Und lass uns doch diese Freude darin entdecken, die du hattest, als du gesagt hast, das ist gut, das ist mir gut gelungen. Lass uns doch genauso damit umgehen, mit allem, was geschaffen ist, weil du dahinter stehst. Und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen eroberst, uns mehr von dir zeigst, dass wir frei werden wirklich von Dingen, die du geschaffen hast und die uns letztlich nicht diesen Platz einnehmen können, den nur du hast. Ja, Gott, du bist der Allmächtige, der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ja, dir gehört unser Lob und unsere Anbetung. Amen.